Cool, dass du auf Pottartig gelandet bist.
Ich begrüße dich auf Pottartig, den etwas anderen Podcast für alle junggebliebenen Ü50 auf pottartig.podigy.io. Auf Pottartig geht es mal bösartig, selten abartig, aber meistens eigenartig und fast immer einzigartig ab. Ich rede über die Dinge, die mich bewegen. Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan.
Der eine oder andere wird schon mitbekommen haben, um was es heute geht. Nämlich um Geschlechtsverkehr, glaube ich, und niederträchtige Kerle. Oder so ähnlich. Naja, ist ja auch egal. Ich lege jetzt mal einfach los. Am letzten Wochenende war ich am Sonntag bei Union Berlin an der Alten Försterei und man muss mal über die Themen sprechen. Aber bevor ich über die Banner und so weiter rede, möchte ich gern mal die Ultras grundsätzlich unter die Lupe nehmen. Beziehungsweise einfach mal erklären, oder sagen wir mal Wikipedia zitieren, was zum Thema Ultras dort veröffentlicht wird, um euch diese Fangruppierung etwas näher zu bringen. Ultras. Warum werden bei vielen Fußballbesuchern immer Ultras als Menschen bezeichnet, die keine Fans sind? Randalierer, Chaoten und so weiter werden oft oder ganz oft in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit die Ultras bezeichnet. Aber was steckt hinter Ultras? Die Ultra-Bewegung bezeichnet ursprünglich eine besondere Organisationsform für fanatische Anhänger einer Fußballmannschaft. Mittlerweile gibt es aber auch in anderen Sportarten, wie beim Handball, Eishockey und Basketball, Ultra-Gruppen. In der Regel fühlen sie sich als Kern der jeweiligen Fanschar. Die meisten Ultra-Gruppen haben Vertreter, die im Namen der Gruppe mit dem zu unterstützenden Verein kommunizieren, zum Beispiel um Lagerräume für Fahnen oder Eintrittskarten für Auswärtsspiele zu organisieren. Aber was sind eigentlich ihre Aktivitäten? Wie gesagt, bei den Ultras handelt es sich um fanatische Anhänger, wobei das kein negativer Punkt ist, und deren Ziel ist es, ihren Verein immer und überall bestmöglich zu unterstützen. Neben der akustischen Unterstützung, die sehr häufig von einem sogenannten Capo, vom italienischen Il Capo für Haupt- oder Anführer, mittels Megafon koordiniert und durch Trommeln begleitet wird, legen Ultras auch viel Wert auf optische Hilfsmittel wie Konfettiregen, bengalische Feuer und Fahnenmeere. Außerdem kreieren, finanzieren und organisieren die Ultras farbige Choreografien. Bei diesen Choreografien bereiten die Ultras Materialien vor, die zu Spielbeginn an alle Zuschauer, auch nicht Ultras, eines Stadionsbereichs ausgegeben werden und die durch gleichzeitiges Hochhalten zum Beispiel ein großflächiges Vereinswappen ergeben. Oft werden auch Überrollfahnen und Wurfrollen verwendet. Unterstützung durch Sponsoren und Vereine wird strikt abgelehnt. Ultras finanzieren sich meist durch eigene Mitgliedsbeiträge und durch den Verkauf von selbst kreierten Fanartikeln. Ultras stehen der Vereinsführung in der Regel kritischer gegenüber als andere Fans. Für sie stehen Themen wie der Erhalt der Fankultur und der Identität oft im Konflikt zu Entscheidungen der Verantwortlichen der Vereine, die Ultras als wirtschaftlich motiviert bewerten bzw. als Kommerzialisierung des Sports kritisieren. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Protest gegen das als Willkür und Repression empfundene Vorgehen von Polizei und Ordnern gegen Fußballfans à la Couleur, Oftmals mit Sprechchören wie zum Beispiel All Cops are Bastards oder in Deutschland mit Fußballfans sind keine Verbrecher. Besonders bei diesem Thema gibt es einen großen Zusammenhalt zwischen Ultragruppierungen, eigentlich rivalisierender Vereine. So bekundeten im Frühjahr 2008 mehrere Gruppen ihre Solidarität mit den Ultras Gelsenkirchen. Einige Spieltage zuvor waren bei einem Großeinsatz der Polizei an einem Fantreffpunkt der Schalker die Daten von 190 Personen aufgenommen worden. Protestaktionen richten sich auch gegen die den Ultras zufolge oft ungerechtfertigten Stadionverbote. Bei politischen Konflikten haben Ultragruppen Stellung bezogen. So beteiligten sich die Ultras Al-Alawi des ägyptischen Vereins Al-Ahly Kairo, die Ultras White Knights von Zamalek SC und anderen Ultragruppen an der Revolution in Ägypten 2011. Sie traten als Verteidigung der Aufständischen des Tahrir Platz gegenüber der Polizei auf. Darüber hinaus beteiligten sie sich auch an der Aufrechterhaltung der Infrastruktur der besetzten Plätze und an Graffiti. Im Februar 2012 wurden Fans und die Ultras nach einem Fußballspiel angegriffen, was zu vielen Toten führten. Es wird vermutet, dass dieser Angriff von Revolutionsgegnern gesteuert wurde. An den Protesten auf dem Taksimplatz in Istanbul beteiligten sich Ultragruppierungen der Vereine Fenerbahçe Istanbul, Galatasaray Istanbul und Beşiktaş Istanbul. In der Ukraine waren im Rahmen der Euromaidan-Proteste Ultragruppierungen verschiedener Vereine der Primera Liga an den zum Teil gewalttätigen Aktionen aktiv beteiligt. Entschuldigung für meinen Huster. Jedoch agieren viele Ultragruppierungen unpolitisch, in dem Sinne, dass sie sich auf Sportpolitik sowie Politik, die sich auf die Fankultur direkt auswirkt, beschränken. Viele Ultragruppierungen pflegen Freundschaften zu Gruppierungen anderer Vereine und unterstützen sich oft gegenseitig. Aber blicken wir mal etwas weiter zurück. Die Anfänge 1950 bis 1960. Die Ultrabewegung hat ihre Wurzeln in Italien der frühen 1950er und 1960er, als sich erstmals Fußballverrückte in Gruppen zusammengeschlossen, um ihre jeweiligen Lieblingsmannschaften gemeinsam organisiert zu unterstützen. Der Name der Bewegung geht angeblich auf eine italienische Zeitung zurück, die Anhänger des AC Torino als Ultra bezeichnete. Als diese nach einer 2:3 Niederlage einen Schiedsrichter bis zum Flughafen verfolgten. Ultra ist ein lateinisches Wort und bedeutet auf Deutsch darüber hinaus. Welche Ultragruppierung genau die erste Gruppe war, lässt sich nicht genau feststellen und wird bis heute in der Ultraszene heftig diskutiert. Die Ultras Fedelissimi Granata, gegründet 1951 aus Turin, und Ultras Sant'Alberto aus Genua dürften aber auf jeden Fall zu den ersten Ultras in Italien zählen. Beide kamen aus wichtigen Städten der Arbeiterbewegung und übernahmen die Fahnen und Trommeln, Transparente, Megafone und Pyrotechnik der Demonstrationen in jener aufgeheizten politischen Zeit in Italien und brachten diese mit ins Stadion. Ebenfalls den Titel als erste Ultragruppierung Europas beansprucht die Torcida 1950 vom Verein Hajduk Split aus Kroatien, welche sich allerdings nach dem Vorbild der brasilianischen Torcidas gründete und sich erst später der Ultrabewegung zugewandt hat. So, kommen wir doch mal langsam in die Gegenwart. Organisierte Ultrabewegung gegen den DFB in Deutschland seit 2017. Nachdem der Spalt zwischen der deutschen Ultrabewegung und DFB immer größer wurde, erklärte die Ultraszene Ultras Dynamo im Juni 2017 dem DFB den Krieg. Im Armee-Outfit zogen rund 2000 Dresdner durch Karlsruhe, zündeten Feuerwerkskörper, stürmten das Stadion und hielten ein Banner mit der Aufschrift Krieg dem DFB. Während die Aktion der Dresdner aufgrund des martialischen Auftritts stark kritisiert wurde, folgten am kommenden Spieltag über 30 Bekundungen anderer Ultraszenen, die dem Deutschen Fußballbund ebenfalls den Krieg erklärten. In den 2000er Jahren gab es bereits bundesweit Kampagnen der deutschen Ultrabewegung. Nach der Kampagne Pro 1530, den Fan-Demonstrationen zum Confed Cup 2005 und der mehrere Jahre währenden Zusammenarbeit unter dem Label zum Erhalt der Fankultur galt die Dresdner Initiative 2017 als Neubeginn der Vernetzung in Deutschland. Eine Vielzahl der Ultraszenen, über 50 Stück, suchten das Gespräch, um einen gemeinsamen Protest zu organisieren. Die Treffen, die selbst mit untereinander verfeindeten Szenen stattfanden, waren in Deutschland bisher äußerst selten. Die Ultraszenen einigten sich auf Themen wie die Aufklärung des sogenannten Sommermärchens 2006, das Ende der Spieltagszerstückelung, fangerechte Anstoßzeiten, Abschaffung von Kollektivstrafen, ein Ende der Korruption, den Erhalt der 50-plus-1-Regel, eine Transparenz des Sportgerichts und ein Ende der Eventisierung. Nach diesen Absprachen folgte in der ersten DFB-Pokalhauptrunde im August 2017 bundesweit ein ähnlich lautender Protest gegen den Verband. In 28 Pokalspielen folgten 32 Proteste. Der Druck auf den DFB wurde so groß, dass der DFB noch im August 2017 verkündete, bis auf Weiteres auf Kollektivstrafen zu verzichten und einen dieses Mal ernst gemeinten Dialog anbot. Am 9. November 2017 kam es zum ersten Dialog zwischen der Verbandsführung und ca. 30 Vertretern der Ultraszene. Beide Parteien vereinbarten einen Konsens bzw. eine Annäherung bei der Regionalliga-Aufstiegsregelung, den Anschlusszeiten, erlaubten Fanutensilien sowie Stadionverbote. Am 1. Juni 2018 führte der DFB auch in der dritten Liga neue Anstoßzeiten in Klammer Montagsspiele ein, was die Ultraszene zur Aufkündigung des Dialogs bewegte. Nur einen Tag zuvor fand das zweite Gespräch statt, bei dem der DFB den Fanszenen nichts von seinen Vorhaben verriet. Insgesamt bewerteten die Szenen den Dialog als gescheitert und kritisierten, dass keinerlei Verbesserungen eingetreten sind. Sie werfen dem DFB vor, den Dialog nur als mediales Gesprächsangebot genutzt zu haben. So, als letztes Thema möchte ich gerne nochmal auch auf das Thema Abgrenzung zu Hooligans eingehen. Während die Hooligans, die gewalttätige Auseinandersetzung mit anderen Gruppen im Vordergrund stehen und Fußballspiele oft nur einen Anlass dazu bieten, steht bei Ultras der Sport im Vordergrund. Ganz wichtig. Allerdings sind bei manchen Ultragruppierungen Schlägereien und Krawalle ein akzeptiertes Mittel der Durchsetzung von Faninteressen und der Auseinandersetzung mit gegnerischen Fangruppen. Aus diesem Grund werden die Ultras in Medien und öffentlicher Wahrnehmung oft mit Hooligans bzw. mit Gewaltbereitschaft assoziiert. Ein großer Teil der deutschen Ultraszene betont jedoch, dass man sich nicht als gewaltsuchend definiert. Allerdings setzte man sich bei körperlichen Übergriffen auf die eigene Gruppe entsprechend zur Wehr. Viele Ultragruppierungen in Deutschland beklagen auch, dass die Polizei zunehmend versucht, ihnen ein Stigma der Gewaltbereitschaft anzuheften, da diese nach dem Zerfall der klassischen Hooligan-Szene nun ein neues Betätigungsfeld im Rahmen von Fußballspielen brauche. Das Stehlen von gegnerischen Fanutensilien, insbesondere von Schals und Fahnen, kann Schlägereien auslösen. Die Zaunfahne ist bei vielen Gruppen das Herzstück. Sie repräsentiert die jeweilige Gruppe und zeigt die Präsenz. Ein Verlust stellt somit eine symbolische Niederlage dar und hat oft die komplette Auflösung der Gruppe zur Folge. Aber jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem, was am letzten Sonntag, dem 1.3.2020 in Köpenick passiert ist. Und jetzt spreche ich auch von dem, wo ich tatsächlich mit dabei war. Auf der Waldseite wurde in der ersten Halbzeit folgendes Banner hochgehalten. Oder es bestand aus, glaube ich, drei Teilen. 2017, Kollektivstrafe abgeschafft, nun hopp hofiert und zwei Schritte zurückgemacht. Fick dich, DFB. Das Spiel gegen Wolfsburg wurde unterbrochen und erst wieder aufgenommen, als diese Banner eingepackt wurden. Wenig später kam es zu einem weiteren Banner oder weitere Banner, und zwar Dietmar Hopp mit seinem Gesicht im Fadenkreuz, und darunter stand Hurensohn, mehr auf hh04.de. Hier möchte ich gerne auch mal das Statement von der aufgeführten Webseite zitieren. Das wurde am 1.3.2020 veröffentlicht. Und natürlich wurde das Spiel unterbrochen.
Ein Schiedsrichter unterbricht ein Fußballspiel der ersten Bundesliga aufgrund eines Doppelhalters oder Gesänge. Die Öffentlichkeit stellt kritische Fußballfans auf eine Stufe mit Terroristen. Die subkulturell geprägte Variante von Kritik an Dietmar Hopp, dem sogenannten Hurensohn und seinem Auswüchsen, wird inhaltlich zur Morddrohung sterilisiert, weil ihn ein Fadenkreuz ins Visier nimmt. Auch wir betrachten mit Sorge eine Entwicklung rund um den Fußball, die 50+1-Regel, freie Meinungsäußerung, Mitbestimmung und andere Fanrechte nach und nach aufweicht. Darüber hinaus scheint jedoch der Einfluss gängiger Mäzen wie Dietmar Hopp und Dietrich Mateschitz groß genug zu sein, um den Fußball auch weit über den Sport hinaus bis in die Fanszene zu beeinflussen und das notfalls auch per angeblicher unabhängiger Sportgerichtsbarkeit des DFBs. Kollektivstrafen schützen eine Einzelperson zu Ungunsten tausender Unbeteiligter und ihrem Verein. Statt daraufhin jedoch die Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen oder gar die Entwicklung im deutschen Profifußball, stürzt sich die Allgemeinheit wohl lieber auf die letzte Bastion eines einstigen Volkssports, nämlich die organisierte Fanszene, weil sie laut, frech und oft provokativ auf Missstände aufmerksam macht. Der Doppelhalter, der vor wenigen Minuten auf der Waldseite zu sehen war, ist keine Morddrohung. Er ist aber ganz klar provokant und kritisiert eine Person und eine stetige Entwicklung. Heute steht er jedoch vor allem entgegen schleichender Zensur und für die Ausdrucksfreiheit in der Kurve. Das Spiel wurde ein weiteres Mal unterbrochen und die Spieler gingen in die Kabine. Als dieses Banner dann eingerollt wurde, wurde das Spiel weitergeführt.
Das habe ich jetzt vorgelesen aus der Quelle www.hh04.de. Kann man da also wunderbar nachlesen. Link gibt es natürlich in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber mal zu dem anderen Thema Spielabbruch, und zwar den Drei-Stufen-Plan. Zu einem Spielabbruch kommt es erst nach einem Drei-Stufen-Plan. Nach einem Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees gilt künftig bei diesen Äußerungen, so will ich es jetzt mal nennen, ein Drei-Stufen-Plan. Also hier geht es auch um Sexismus, Rassismus, aber ich nenne das jetzt mal bei diesen Äußerungen. Zunächst sind Referees angehalten, das Spiel für eine Lautsprecherdurchsage zu unterbrechen. Das ist Stufe 1. Stufe 2: Setzen sich die Verfehlungen fort, wird die Partie für einige Minuten gestoppt und die Mannschaften werden in die Umkleidekabine gebeten. Klappt das auch nicht, kommt es zu Stufe 3. Kommt es anschließend zu weiteren Verfehlungen, wird die Partie abgebrochen. So, jetzt weiß man also schon mal, wie dieser Drei-Stufen-Plan, den natürlich auch der DFB nutzt, funktioniert, und den gibt es halt schon seit Ewigkeiten. Was genau steckt hinter diesem Banner in Berlin und an den anderen Spielorten? Einige BVB-Anhänger liefern sich seit Jahren Auseinandersetzungen mit Dietmar Hopp. Ereignisse von vergangenen Auswärtsspielen der Borussen in Hoffenheim kommen Borussia Dortmund nun teuer zu stehen. In der nächsten und übernächsten Saison finden die Spiele in Hoffenheim ohne BVB-Fans statt. Der Widerruf der vor knapp anderthalb Jahren ausgesprochenen Bewährungsstrafe ist gleichbedeutend mit einem Ausschluss der BVB-Anhänger von allen Pflichtspielen in Hoffenheim im Laufe der nächsten und übernächsten Saison, erklärte der Verein in einer offiziellen Mitteilung. Der BVB habe dem Widerruf der Bewährungsstrafe hinsichtlich des Zuschauerausschusses bereits zugestimmt. 2017 wurde von dem damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel folgendes Statement abgegeben. Bis auf Weiteres wolle man keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschüssen oder Geisterspielen mehr, sagte Grindel in einer an einem Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Verbandes. Der DFB werde seinen Kontrollausschuss empfehlen, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist. Auch dazu gibt es in den Shownotes einen entsprechenden Quellennachweis. So, durch den oben genannten Widerruf der Bewährungsstrafe wurde diese Empfehlung außer Kraft gesetzt und damit ja wieder das Tor für Kollektivstrafen geöffnet. Und ungeachtet, dass ich das Fadenkreuz und auch die Bezeichnung im Zusammenhang mit Herrn Hopp nicht gutheißen kann und auch nicht will, stellt sich für mich die Frage, warum ist es zum Widerruf gekommen und wie bitte will man beide Seiten wieder an einem Tisch holen? Hier möchte ich eine Veröffentlichung auf der DFB-Seite vorlesen.
Nach den erneuten Beleidigungen des Mäzen Dietmar Hopp durch BVB-Zuschauer während des Bundesligaspiels bei der TSG 1899 Hoffenheim am 20. Dezember 2019 hat das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes die am 2. November 2018 gegen Borussia Dortmund ausgesprochene Bewährungsstrafe widerrufen. Zudem wurde der Verein wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt, wovon der Club bis zu 17.000 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden kann, was dem DFB bis zum 30. September 2020 nachzuweisen wäre. Der Widerruf der Bewährungsstrafe bedeutet, dass Dortmund alle Pflichtspiele in Hoffenheim in der nächsten und der übernächsten Saison unter Ausschluss seiner Anhänger zu bestreiten hat. Zudem muss der BVB die Hoffenheimer für die durch die Zuschauerausschüsse im Gästebereich bedingte Mindereinnahmen entschädigen.
Auch dazu gibt es Quellennachweise in den Shownotes und auch das komplette Urteil habe ich euch in den Shownotes verlinkt.
Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, sagt, der Widerruf der Bewährungsstrafe war nach den erneuten Schmähungen gegen Dietmar Hopp als Folge des vorangegangenen Urteils vom November 2018 unausweichlich. Das heutige Urteil ist aber keine Abkehr von der in den letzten Jahren praktizierten Linie, unsportliches Verhalten von Zuschauern mit Geldstrafen zu ahnden. Der Zuschauerausschuss bleibt eine Option für schwerwiegende Ausnahmefälle, in denen eine Geldstrafe unangemessen wäre. Dortmunder Zuschauer hatten den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp während des Bundesligaspieltags
oder Bundesligaspiels im Dezember 2019 zum wiederholten Male massiv mittels Plakate, Spruchbänder und Gesänge beleidigt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
So, jetzt habe ich euch mit vielen, vielen Informationen zugeschüttet und ich hoffe, ihr seid noch dran oder du bist noch dran. Und jetzt komme ich mal zu meinen Punkten zur Kollektivstrafe, Fadenkreuz, Drei-Stufen-Plan und Protest in Stadion. Fangen wir doch erstmal mit der Fadenkreuz-Geschichte an. Also, wenn es darum geht, dass Menschen persönlich mit Schimpfwörtern und Fadenkreuz bewusst ausgestellt und angegriffen werden, dann ist eine Grenze überschritten, die persönliche Konsequenzen für die handelnden Personen nach sich ziehen muss. Da darf es gar keine andere Meinung geben. Dann ist es auch egal, welche Position diese Person im Kontext mit der Sache an sich hat. Dabei ist es egal, dass jeder natürlich weiß, dass das Fadenkreuz in diesem Fall nicht zum Mord aufrufen soll. Und sorry Medien, bitte lasst bei der Berichterstattung die Kirche in dieser Situation im Stadion oder besser gesagt im Dorf. Ich bin mir sicher, dass niemand, egal in welchem Stadion, Herrn Hopp den Tod wünscht. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit raus aus dem Fenster. Aber Journalisten und Medienhäuser neigen sehr oft dazu, um schnell eine Headline zu veröffentlichen, Themen sehr einseitig zu beleuchten. Wer in diesem Zusammenhang von Morddrohungen spricht, macht ganz klar Stimmung gegen die Menschen, die etwas zu Wort bringen wollen. Aber auch das Argument derjenigen, die die Banner hochhalten, dass sie ansonsten nicht gehört werden, kann ich an dieser Stelle nicht gelten lassen. Ich kann nicht eine einzelne Person ans Kreuz nageln, um einem Thema Raum zu verschaffen. Bitte nehmt in Zukunft Abstand von diesen Macharten, denn gebt ihr der anderen Seite immer die Chance, vom eigentlichen Thema abzulenken und auf der Morddrohung rumzureiten. Wenn weiterhin persönliche Anfeindungen, ob die gegen Herrn Hopp oder mit sexistischen oder rassistischen Beweggründen im Stadion vorkommen, dann muss mit aller Härte gegen die einzelnen Personen vorgegangen werden. Da gibt es keine andere Sichtweise und kein Aber. Das ist meine persönliche Meinung. Aber was nicht passieren darf, dass einfach mal eine Menschenmenge kollektiv für die Handlung weniger bestraft wird. Schauen wir doch mal einfach auf diese Kollektivstrafe. Zum einen muss man ja hier nochmal den speziellen Fall BVB-Fans und Herrn Hopp beleuchten. Da gab es ein Urteil, was zur Bewährung ausgesetzt war. Dann wurde von der Fanseite sozusagen gegen die Bewährung verstoßen und damit war das Thema Bewährung vom Tisch und das Urteil musste umgesetzt werden. Das ist erst einmal der nackte Fakt zu diesem Fall. In meinen Augen hat der DFB aber eine ganz wichtige Sache außer Acht gelassen bzw. bis heute für alle Fans nicht transparent umgesetzt. Denn Herr Grindel damals in seiner Funktion das Statement veröffentlichte, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben soll, wurde versäumt, wie man in der Zukunft den einzelnen Täter identifizieren will. Ich als Fan weiß bis heute nicht, wie man das technisch in vorhandenem Rechtsraum von der Seite des DFBs umsetzen will. Ich bin auch kein Anwalt, aber eines ist doch ganz klar. Wenn ich das eine nicht mehr anwenden will, also die Kollektivstrafe, dann muss ich umsetzbare Lösungen präsentieren, die jedem klar machen, wie man das in Zukunft durchführen will. Lieber DFB, wo sind diese Lösungen, beziehungsweise wo sind die Ansätze in diese Richtung, die natürlich immer im rechtlichen Rahmen sein müssen? Nur mal rein theoretisch, wenn es rechtlich machbar ist und damit keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, hochauflösende Kameras einzusetzen, dann sollte man doch das eine oder andere Mal in der Lage versetzt werden, Täter zu identifizieren. Ich weiß, ich bewege mich hier auf ganz dünnem Eis, aber wie will man ansonsten Straftäter aus den Blöcken bekommen? Klar, Man kann es sich als Verband einfach machen und kommt den Fans nach außen etwas entgegen und setzt die Kollektivstrafe aus. Aber wenn es dann zu bunt wird, dann legt man wieder den Schalter um. Das nächste Thema, dieser Drei-Stufen-Plan. Für mich ein weiterer Fehler, den der DFB in meinen Augen auch gemacht hat, ist folgender. Wie kommt es bei dem Fan an, wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird und da kommt der Drei-Stufen-Plan nicht sofort zum Tragen? Aber bei einer Person, die eng mit dem DFB und auch mit anderen Clubs verbunden ist, da wird das sofort zum Thema gemacht. Ist der DFB sich aber auch nur im Ansatz bewusst, dass jeder Spieler sich damit verarscht fühlt, egal in welcher Liga er spielt? Das Signal in meinen Augen, auch wenn bestimmt nicht so gewünscht, ist doch nur eins. Rassismus und Sexismus ist schlimm, aber einen Mäzen des deutschen Fußballs anzugreifen, ist schlimmer. Das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Aber wenn der DFB nicht ab sofort jede Äußerung in Sachen Rassismus und Sexismus sofort mit derselben Härte bestraft, dann landet der DFB damit in einer Sackgasse. Und da kommen die Herren nicht mehr raus. Der Drei-Stufen-Plan, den es ja schon seit vielen Jahren gibt, ist aber an sich schon Unsinn. Denn er signalisiert doch allen Beteiligten, zweimal darf ich Hass, Rassismus und Sexismus im Stadion verbreiten und erst dann wird durchgegriffen. Was bitteschön ist das für ein Vorgehen und wo bleibt da die Vorbildfunktion eines Verbandes? Entweder trotz allem Kommerz und dem Geld, was im Fußball verdient wird, habe ich einen Standpunkt und dann müssen alle gemeinsam das mit aller Härte durchsetzen. Für mich gibt es nur einen Einstufenplan. Wird das Stadion für diese Äußerung genutzt, ist Feierabend und alle müssen nach Hause gehen. Lieber DFB, ich habe mal eine Frage. Bei dem Spiel Union gegen Wolfsburg war Stufe 1 mit dem Banner Fick dich DFB erreicht. Dann wurde mit dem Fadenkreuz und dem Pünktchen-Pünktchen-Sohn Stufe 2 erreicht. Hätte die Waldseite zum Beispiel das Fadenkreuz ein weiteres Mal hochgehalten, wäre es dann nach dem Drei-Stufen-Plan zum Abbruch gekommen und wahrscheinlich hätten die Wölfe das Spiel am grünen Tisch gewonnen. Was wäre aber gewesen, wenn das Fadenkreuz auf einmal im Gästeblock hochgehalten wäre? Sind wir dann wieder in Stufe 1 oder dann doch in Stufe 3? Und vor allem, was hätte man dann am grünen Tisch mit den Punkten gemacht? Hätten beide Vereine 1,5 Punkte erhalten oder was wäre dann passiert? Lieber DFB, bei allem Kommerz, lasst euch an euren Aussagen messen und zeigt, egal wie viel Geld im Spiel ist, Hass, Rassismus und Sexismus, ganz klar die rote Karte. Der Spieler auf dem Feld, der eine rote Karte bekommt, muss ja schließlich auch sofort vom Platz. Fan sein hat auch ein wenig was mit Jugend und Rebellion zu tun und jeder von uns will ausloten, wie weit er gehen darf. Und wenn ich zweimal Hass verbreiten darf, dann kann ich das genau 68 Mal in der Saison machen, ohne dass es für mich Konsequenzen hat. Gut zu wissen, dann werde ich es auf keinen Fall in der Saison 69 Mal machen. Aber jetzt schauen wir mal auf die Proteste und Ultras, beziehungsweise ich schaue mal auf die Proteste und Ultras und ich rede hier immer von mir als Person und von meiner Meinung. Ich weiß, dass die Ultras ganz viel für den Fan und den jeweiligen Club machen und das finde ich toll und dafür bekommt jeder Ultra von mir 5 Sterne. Aber egal, ob Ultra oder nicht Ultra, jeder Protest muss sich im rechtlichen Rahmen bewegen. Da gibt es kein Aber, was ich akzeptiere. Ich habe in der Halbzeitpause mit den Fans gegenüber der Waldseite gesprochen und viele waren verärgert, auch wegen dem Fadenkreuz und dem Hurensohn. Vieles läuft aktuell in der Gesellschaft und damit auch im Fußball falsch und da muss man mit Banner oder Akustik die Chance bekommen, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Das verstehe ich Und natürlich seid ihr diejenigen, die alle anderen Fans im Stadion mitnehmen. Und ohne euch hätten wir Verhältnisse wie in anderen Ligen. Ja, der Ton im Stadion ist schon immer rauer als den, den wir auf der Straße oder zu Hause anschlagen. Und natürlich schimpfen wir über die Gegner und auch über die Schiedsrichter, denn auf unsere Lieblinge da unten auf dem Rasen lassen wir natürlich nichts kommen. Und wenn ein Spieler im Strafraum eine Schwalbe macht, dann ist das bei dem eigenen Team natürlich ein grobes Foul und bei dem Stürmer der gegnerischen Mannschaft unfair und verachtenswert. Das sind Emotionen, die den Sport so einzigartig machen. Aber jeder Mensch auf diesem Planeten sollte sich Gedanken machen, was ist noch im Rahmen und wo überschreite ich mit Äußerungen eine Linie, wo ich andere Personen, zum Beispiel persönlich, angreife. Und diese Linie darf man niemals überschreiten oder man muss, wenn man das tut, auch mit den Konsequenzen zurechtkommen. Also egal, welcher Fan im Stadion aktiv wird und ein Banner hochhalten will, macht das bitte in Zukunft mit Bedacht und bringt uns Fans und die Ultras nicht in die Lage, dass die Gegenseite immer auf einem Thema herumreiten kann, was an der Sache vorbeigeht. Gebt nicht die Angriffsfläche für das Team gegenüber. Denn nur so bekommt ihr alle anderen im Stadion auf eure Seite und gemeinsam können wir dann dem Hass, Rassismus und Sexismus die klare Kante zeigen. So, damit will ich auch das Thema abschließen und freue mich über euer Feedback. Und natürlich werde ich weiter ins Stadion gehen und auch weiterhin den Mund aufmachen. Und vielleicht habe ich ja die Chance, mit der einen oder anderen Seite, die ich heute beschrieben habe, tatsächlich mal zu reden und ja, neue Erkenntnisse zu gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich uns bei jedem Spieltag viel Spaß, tolle Tore, tolle Erlebnis und was ich nicht haben will, ist ganz klar Anfeindung, Hass, Rassismus und Sexismus. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Euer Stefan. Tschüss.
Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.polyg.io. Podartig findest du auf Spotify, Deezer, YouTube, podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir eine tolle Zeit und bleib fit und gesund und sage Tschüss.